Stell dir vor, du liegst auf dem Operationstisch. Also das grelle Licht der Deckenlampen blendet dich so ein bisschen. Das Narkosemittel wirkt langsam in deinen Adern.
Und du bist in diesem Moment ja wirklich extrem verletzlich.
Genau. Du vertraust dein Leben da völlig fremden Menschen an. Und man geht da ja einfach ganz selbstverständlich davon aus, dass alles perfekt berechnet ist. Also wie bei so einem hochpräzisen Uhrwerk.
Das erwartet man einfach.
Aber was ist, wenn das System, dem du dich da gerade komplett auslieferst, an allen Ecken und Enden durch und durch menschlich ist und damit halt auch massiv fehleranfällig?
Das ist ein ziemlich beunruhigender Gedanke.
Absolut. Willkommen zu unserem heutigen Deep Dive. Schön, dass du dabei bist. Heute ist der 17. März 2026 und wir haben einen Quellenstapel auf dem Tisch, der echt, also der hat es wirklich in sich und drückt genau in diese Wunde.
Ja, das ist eine extrem vielschichtige Mischung heute. Die reicht von tief emotionalen Schicksalen bis hin zu so einer trockenen, aber eben brandgefährlichen juristischen Realität.
Lass uns mal kurz auf die Karte schauen, woher wir unsere Infos heute eigentlich haben. Wir haben eine unheimlich berührende CDR-Dokumentation, die sich mit konkreten Behandlungsfehlern auseinandersetzt. Und demgegenüber liegen nüchterne juristische Ratgeber der Kanzlei Schaffetter zur sogenannten Beweislast. Dann haben wir noch die offiziellen Handlungsempfehlungen vom Aktionsbündnis Patientensicherheit, also kurz APS, und eine aktuelle Pressemitteilung der Deutschen Krankenhausgesellschaft, der DKG.
Und als ob das noch nichts genug Zündstoff wäre, haben wir noch einen brandaktuellen, sehr provokanten Meinungsartikel von Carlos A. Reck Burneo dabei.
Genau, der ist heute erst erschienen. Da geht es um künstliche Intelligenz in der Medizin. Diese völlig unterschiedlichen Perspektiven kreisen eigentlich alle um denselben massiven Konflikt im Kern unseres Gesundheitssystems.
Richtig.
Und das ist unsere Mission heute. Unsere Kernfrage an diesen ganzen Stapel lautet, was passiert eigentlich wirklich hinter den Kulissen, wenn im Gesundheitssystem Fehler passieren?
Und vor allem, wie gehen wir damit um? Also rechtlich, systemisch und natürlich auch menschlich.
Ja, und das ist für mich die absolut spannendste Frage heute. Könnte Technologie, also speziell KI, dieses ethische Dilemma lösen, in dem wir ununterbrochen stecken? Also lass uns das mal aufdröseln.
Gerne.
Wenn wir uns die WDR-Dokumentation ansehen, da wird einem sofort diese unglaubliche Fallhöhe bewusst. Wir reden hier ja nicht von einer falsch formatierten Excel-Tabelle im Büro, ne?
Sehr tight. Also von Momenten, in denen eine Millisekunde Unachtsamkeit oder eben Überforderung ein Leben unwiderruflich in ein Davor und ein Danach spaltet.
Die Geschichte von Clara S. aus der Doku fängt genau das ein. Stell dir das mal vor. Sie ist eine junge Ärztin, gerade mal 25 Jahre alt, 6 Monate im Job.
Sie brennt förmlich für ihren Beruf.
Absolut. Und dann wird sie an einem ganz normalen Arbeitstag auf einer onkologischen Station völlig allein gelassen, weil der erfahrene Facharzt frei hat.
Was an sich schon ein Wahnsinn ist.
Ja, total. Sie bekommt dann die Anweisung, einer Patientin ein starkes Medikament zu verabreichen. Und in dieser Routine, gepaart mit dem immensen Stress, auf sich allein gestellt zu sein, verwechselt sie die Spritzen.
Oh, Mim.
Sie injiziert ein Medikament, das zwingend intravenös, also in die Vene gegeben werden muss, direkt in das Gehirnwasser der Patientin.
Um den medizinischen Mechanismus dahinter kurz zu erklären, wenn dieses spezifische Medikament in den Liquorraum, also ins Gehirnwasser gelangt, dann wirkt es dort nicht als Heilmittel.
Sondern?
Es wirkt buchstäblich wie ein massives Nervengift. Das zentrale Nervensystem wird direkt und leider auch irreparabel angegriffen.
Die Folge war echt verheerend. Die Patientin ist seit diesem Tag vom Hals abwärts querschnittsgelähmt. Ein absoluter Schwerstpflegefall.
Krass, oder?
Ja, Wahnsinn. Wenn ich das lese, baut sich in mir sofort so ein Bild aus der Luftfahrt auf. Das ist doch, als würde eine Fluggesellschaft einen jungen, motivierten Piloten an seinem allerersten Tag in einen Orkan schicken. Völlig ohne Co-Piloten.
Ein sehr passendes Bild.
Wenn die Maschine dann abstürzt, fragen wir uns doch auch, wer ist da wirklich schuld? Dieser junge Pilot? Oder ein System, das solche Fehler durch seine Struktur fast schon provoziert?
Diese Systemfrage ist entscheidend. Denn die Quellen zeigen uns ganz klar, dass es eben nicht immer nur die Unerfahrung ist, die zu solchen Katastrophen führt.
Stimmt, da war ja noch der andere Fall in der Doku.
Genau. Nehmen wir den Fall von Klaus G. Das ist ein extrem erfahrener Oberarzt und Chirurg. Er steht am OP-Tisch, vor ihm liegt ein 17-jähriger Junge mit einem Knochentumor.
Okay.
Während der Junge in Narkose liegt, macht die Pathologie einen sogenannten Schnellschnitt. Da wird eine Gewebeprobe in Minutenschnelle eingefroren, geschnitten und unter dem Mikroskop bewertet.
Und dann ruft das Labor im OP-Saal an, richtig?
Ja, sie melden, wir sehen da noch aggressive Krebszellen. Du musst die Ränder viel weiträumiger herausschneiden, sonst streut der Tumor.
Und der Chirurg hat in dem Moment ja gar keine andere Wahl, als sich auf diese Expertise zu verlassen.
Absolut keine.
Also schneidet er tiefer in den Knochen. Er entfernt massiv viel gesundes Gewebe und Gelenkstrukturen in dem festen Glauben, dass er dem Jungen gerade das Leben rettet.
Bis dann 10 Tage später der finale, detaillierte Laborbericht der Pathologie eintrifft.
Oh Gott.
Darin steht dann das Unfassbare. Der Schnellschnitt war eine Fehldiagnose. Der Tumor war in Wirklichkeit gutartig.
Der Chirurg hat den Jungen medizinisch gesehen also umsonst verstümmelt.
Exakt. Der tatsächliche Fehler lag hier fernab des OP-Tisches, tief im Labor. Aber die psychologische Konsequenz für den Arzt war komplett identisch.
Er beschreibt in der Doku ja dieses bohrende Gefühl des absoluten Versagens. Die schlaflosen Nächte, dieses flaue Gefühl im Magen.
Ja. Ja, das Trauma unterscheidet halt nicht danach, ob du den Fehler selbst gemacht hast oder ob du das letzte Glied in einer fehlerhaften Kette warst.
Er nennt es ja selbst einen absoluten Super-GAU für sich persönlich. Und weißt du, wenn ich all diese Einzelschicksale lese, diese zerstörten Leben, und dann schaue ich mir im nächsten Moment die Pressemitteilungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft an, da bin ich völlig verwirrt.
Wegen der Statistiken?
Ja, die DKG präsentiert hier Zahlen für das Jahr 2024. Wir hatten in Deutschland rund 17 Millionen Krankenhausbehandlungen. Und laut dem medizinischen Dienst wurden davon nur knapp 2000 Fälle als tatsächlicher Behandlungsfehler mit nachweisbarem Schaden bestätigt.
Mhm.
Moment mal, 2000 Fehler bei 17 Millionen Behandlungen? Das ist eine Fehlerquote von 0,01%. Das hieße ja, unsere Krankenhäuser sind fast schon übermenschlich sicher.
Was hier wirklich faszinierend ist, ist, wie wirkungsvoll solche Zahlen eine falsche Sicherheit suggerieren können.
Ja, das ist doch praktisch eine statistische Nulllinie.
Dr. Gerald Gass, der Chef der DKG, nutzt diese 0,01% natürlich, um das Qualitätsniveau der Kliniken zu loben. Aber er schiebt einen sehr wichtigen Satz hinterher.
Welchen?
Er sagt: Eine absolute Null-Fehlerquote ist in der Medizin schlicht unmöglich. Weil überall dort, wo Menschen arbeiten, Fehler passieren. Wenn wir uns diese Zahl aber genau ansehen, müssen wir verstehen, warum sie extrem trügerisch ist.
Das musst du mir erklären. Das sind doch die offiziellen Zahlen des medizinischen Dienstes.
Richtig. Aber schau dir die Definition an. Das sind nur die Fälle, die erstens gemeldet wurden, die zweitens untersucht wurden und bei denen drittens ein nachweisbarer gesundheitlicher Schaden direkt auf den Fehler zurückzuführen war.
Ah, okay.
Stell dir vor, ein Arzt verschreibt ein falsches, lebensgefährliches Medikament. Aber eine aufmerksame Krankenschwester bemerkt es in der allerletzten Sekunde und wirft die Pille weg.
Dann war das ja trotzdem ein massiver Fehler im System.
Genau. Er taucht in dieser Statistik aber nirgendwo auf, weil der Patient keinen Schaden erlitten hat. Oder nimm Fehler, die passieren, vom Patienten aber als normaler Verlauf einer schweren Krankheit hingenommen werden. Die Dunkelziffer von Fehlern, beinahe Fehlern und nicht gemeldeten Vorfällen ist gigantisch.
Okay, das leuchtet ein. Diese 0,01% sind also nur die Spitze des Eisbergs, die juristisch sichtbar wird. Aber das bringt uns doch zu der viel tiefer gehenden Frage: Warum züchtet dieses System diese Fehler überhaupt heran?
Da sprichst du einen ganz wunden Punkt an.
Die WDR-Doku liefert da Bilder, die mich wirklich fassungslos gemacht haben. Da begleiten wir Ärzte wie Mehmet Ortak und Mustafa Sönmez aus der Augusta-Klinik in Bochum. Die schieben da 24-Stunden-Schichten.
Unvorstellbar eigentlich.
Nach 20 Stunden ununterbrochenem Dienst mitten in der Nacht müssen die noch blitzschnelle, lebenskritische Entscheidungen treffen. Der extreme Zeitdruck, diese völlige körperliche Erschöpfung, das ist doch kein medizinisches Umfeld mehr. Das ist eine Fabrik für menschliches Versagen.
Und an diesem Punkt führt die Landesärztekammer Hessen ein Konzept in ihren Texten ein, das die emotionale Wucht dieser Situation endlich mal greifbar macht. Es geht um das Phänomen des Second Victim, also des zweiten Opfers.
Davon habe ich im Material gelesen.
Der Internist Albert W. Wu hat diesen Begriff im Jahr 2000 geprägt. Der Mechanismus dahinter besagt, wenn ein medizinischer Fehler passiert, ist das primäre Opfer natürlich der Patient. Aber das medizinische Personal, das den Fehler begeht, wird durch dieses Ereignis ebenfalls schwer traumatisiert.
Sie werden also zum zweiten Opfer desselben Vorfalls. Das beschreibt ja exakt diese Abwärtsspirale, in der sich die junge Ärztin Clara S. befand, oder?
Absolut. Die Quellen beschreiben die Symptome sehr genau. Das ist nicht einfach nur so ein schlechtes Gewissen. Diese Fachkräfte entwickeln massive Schlafstörungen, schwere Depressionen. Sie durchleben Flashbacks der Situation immer und immer wieder.
Bei Clara S. löste das panische Angstzustände aus, stand im Bericht.
Sie stand kurz davor, ihren Beruf, für den sie so lange studiert hat, endgültig aufzugeben. Sie kämpfte mit Suizidgedanken. Das Tragische ist, das System investiert zwar enorm viel in die Ausbildung dieser Menschen, lässt sie dann aber mit dem psychologischen Gewicht ihrer Fehler völlig im Regen stehen.
Wenn du als Zuhörer jetzt mal an deinen eigenen Job denkst, an deinen Büroalltag oder wo auch immer du arbeitest, stell dir vor, du machst unter massivem Zeitdruck einen Fehler, einen teuren Fehler vielleicht. Das ist schon schlimm genug.
Mhm.
Aber jetzt stell dir vor, dieser selbe Fehler kostet einen Menschen die Fähigkeit zu laufen. Und du musst am nächsten Tag wieder zur Arbeit gehen und exakt die gleichen Entscheidungen treffen. Da fragt man sich doch, wieso greifen da keine Sicherheitsnetze?
Die Frage stellen sich viele.
Ich meine, die Unterlagen vom Aktionsbündnis Patientensicherheit, dem APS, die sind doch voll von Forderungen nach einer etablierten Sicherheitskultur. Die fordern Checklisten, Meldesysteme. Warum ändert sich in der Realität der Krankenhäuser dann scheinbar so gut wie nichts?
Um das zu verstehen, müssen wir uns ansehen, wie diese Instrumente eigentlich funktionieren sollen und woran sie in der Praxis scheitern. Das APS verweist zum Beispiel stark auf das CRS, das Critical Incident Reporting System.
Wie genau läuft das ab?
Die Idee ist simpel, aber eigentlich mächtig. Wenn eine Pflegekraft oder ein Arzt einen Fehler macht oder auch nur knapp verhindert, loggen sie sich in ein internes Portal ein und schildern den Vorfall völlig anonym.
Also ohne Angst vor Strafe.
Genau, niemand wird bestraft. Das Ziel ist es, Muster zu erkennen. Ah, Medikament A und B sehen sich zu ähnlich. Wir müssen die Verpackung ändern. Zusätzlich empfiehlt das APS das 3-Stufen-Modell von Scott zur Unterstützung der Second Victims.
Was passiert in diesen 3 Stufen?
Stufe 1 ist die lokale Unterstützung auf der Station, also Kollegen, die sofort einspringen und emotional auffangen. Stufe 2 sind speziell trainierte Peers, also Fachkollegen aus dem eigenen Haus, die psychologische Erste Hilfe leisten.
Und Stufe 3?
Das ist die schnelle Vermittlung an professionelle Psychotherapeuten, ganz ohne monatelange Wartezeiten.
Okay, das klingt auf dem Papier ja fantastisch.
Das Problem ist aber der Mechanismus der Realität. Die Kultur in den Krankenhäusern fordert tief im Inneren noch immer den Schuldigen.
Anstatt also zu fragen, warum ist das passiert, welches System hat versagt, fragt man, wer war das, wen können wir feuern?
Genau diese Dynamik fängt die WDR-Doku bei Chefarzt Benno Mann erschreckend ehrlich ein. Er ist eigentlich ein großer Verfechter einer offenen Fehlerkultur. Er will dieses anonyme Lernen.
Aber
dann passiert ein schwerer Beinerfehler. Bei einer OP fehlt die Markierung, welche Körperhälfte operiert werden soll. Das hätte katastrophal enden können. Und in dem Moment, wo der Stress zuschlägt, fällt selbst dieser fortschrittliche Chefarzt sofort in alte, hierarchische Muster zurück.
Er will auf der Stelle wissen, welcher konkrete Mitarbeiter diesem Druck nachgegeben hat. Die Hierarchie schlägt das System.
Immer wieder.
Das wird ja auch in dem Beispiel aus der Uni Bonn deutlich, dass wir Material haben. Da müssen Medizinstudenten in speziellen Rollen spielen, überhaupt erstmal mühsam lernen, wie man einen Fehler anspricht oder einen ranghöheren Oberarzt kritisiert.
Ja, das ist kein natürlicher Teil der medizinischen DNA.
Und hier wird es für mich jetzt unfassbar spannend. Wenn wir diese ganzen traumatisierten Ärzte haben, die eigentlich über ihre Fehler sprechen und daraus lernen wollen, warum dürfen sie es oft gar nicht? Hier wird es nämlich wirklich interessant.
Da kommen die Anwälte ins Spiel.
Genau. Lass uns von der Station in den Gerichtssaal wechseln. Wir haben hier die Akten und Ratgeber der Kanzlei Schafvetter, Fachanwälte für Medizinrecht. Was passiert rechtlich, wenn das Krankenhaus diese offene Fehlerkultur plötzlich juristisch verantworten muss?
Hier stoßen wir auf den absoluten Kern des systemischen Konflikts. Es geht um die juristische Unterscheidung zwischen einem einfachen Behandlungsfehler und einem sogenannten groben Behandlungsfehler nach § 630a im Bürgerlichen Gesetzbuch.
Okay.
Diese Differenzierung verändert für Arzt und Patient einfach alles.
Ich versuche mir das mal vorzustellen. Wenn wir von einem groben Fehler sprechen, reden wir da von einem Arzt, der ein leicht verschwommenes Röntgenbild vielleicht etwas zu optimistisch interpretiert? Oder reden wir davon, dass jemandem das falsche Bein amputiert wird?
Letzteres. Die Kanzlei definiert den groben Behandlungsfehler sehr scharf.
Es ist ein objektiv eindeutiger, fundamentaler Verstoß gegen bewährte ärztliche Behandlungsregeln.
Also ein Fehler, der einem Arzt schlichtweg nicht unterlaufen darf.
Genau, ein Fehler, der aus objektiver Sicht nicht mehr verständlich ist. Die Beispiele der Anwälte sind da drastisch. Die Verwechslung von links und rechts bei einer Operation. Das Vergessen von großen chirurgischen Instrumenten im Bauchraum.
Autsch.
Oder die Verabreichung einer zehnfachen Überdosis eines Narkosemittels. Oder der Klassiker in der Notaufnahme, ein Patient kommt mit massiven Brustschmerzen, die exakt auf einen Herzinfarkt hindeuten, und der Arzt schickt ihn einfach mit Schmerzmitteln nach Hause, ohne auch nur ein EKG zu schreiben.
Okay, das sind absolute Blackouts. Aber was ist der rechtliche Hebel? Warum ist dieses Wort grob vor Gericht so mächtig?
Wegen eines Mechanismus, den Juristen die Beweislastumkehr nehmen. Bei einem einfachen Fehler muss der Patient beweisen, dass der Fehler des Arztes die direkte Ursache für seinen Schaden war.
Und das ist schwer.
Sehr schwer. Medizinisch ist der menschliche Körper so komplex, dass das extrem schwer nachzuweisen ist. Der Arzt könnte immer sagen, naja, die Komplikation wäre wegen der Grunderkrankung ohnehin aufgetreten.
Verstehe.
Liegt aber ein grober Behandlungsfehler vor, ändert das Gesetz die Spielregeln. Plötzlich muss der Arzt oder die Klinik lückenlos beweisen, dass ihr gravierender Fehler nicht zum Schaden geführt hat. Und dieser Beweis ist in der Praxis fast unmöglich zu erbringen.
Lass uns das mal in unseren Alltag übersetzen. Stell dir vor, du gehst in ein Restaurant und bekommst eine schwere Lebensmittelvergiftung.
Mhm.
Normalerweise müsstest du jetzt im Labor beweisen, dass exakt der Fisch in diesem einen Restaurant Schund war, was wahnsinnig schwer ist, weil du ja den ganzen Tag über auch andere Dinge gegessen hast.
Richtig.
Aber bei der Beweislastumkehr würde man feststellen, der Koch hat gravierend gegen alle Hygieneregeln verstoßen. Er hat rohes Geflügel auf dem Salatbrett geschnitten. Also dreht sich die Sache um.
Genau.
Plötzlich muss das Restaurant beweisen, dass du dich an diesem Tag an etwas anderem vergiftet hast. Das ist für die Anwälte des Restaurants ein Albtraum. Und genau das ist der Punkt, an dem ich stutzig werde.
Inwiefern?
Die Kanzlei Scharfwetter nennt hier Schadensersatzsummen, die Existenzen vernichten. 450.000 Euro für eine Querschnittslähmung, 100.000 Euro für eine Erblindung. Wenn Krankenhäusern durch die Beweislastumkehr solche Summen drohen, zwingen wir das System dann nicht förmlich in die Vertuschung? Wir fordern Meldesysteme wie CIRS, aber das Gesetz sagt eigentlich, wer redet, zahlt.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Du beschreibst da exakt die Schizophrenie unseres Gesundheitssystems. Auf der einen Seite steht die ethische und medizinische Notwendigkeit, Schwächen im System radikal transparent zu machen, um aus ihnen zu lernen.
Und auf der anderen Seite?
Auf der anderen Seite steht die harte juristische Selbstverteidigung der Krankenhäuser und der leitenden Ärzte.
Ah, das haben wir ja bei dem Strafprozess der jungen Ärztin Clara S. gesehen.
Exakt. Ihr Oberarzt stand gemeinsam mit ihr wegen fahrlässiger Körperverletzung vor dem Richter. In diesem Moment ging es für ihn nicht mehr darum, ein besseres Ausbildungskonzept für Assistenzärzte zu entwerfen.
Sondern?
Es ging nur noch darum, juristisch den Kopf aus der Schlinge zu ziehen und zu beweisen, dass die Verantwortung allein bei der 25-jährigen Clara lag. Die ständige Angst vor strafrechtlicher Verfolgung und ruinösen Schadensersatzklagen ist der größte Feind einer echten Fehlerkultur. Wenn Offenheit bestraft wird, gewinnt das Schweigen.
Wahnsinn. Und genau in dieses System, also zutiefst menschlich, massiv fehleranfällig, geprägt von Erschöpfung, juristischer Angst und Vertuschung, in dieses System werfen wir jetzt eine völlig neue technologische Macht.
Der Artikel von Rack Bernio.
Genau. Damit kommen wir zu der Quelle, die erst heute, am 17. März 2026, das Licht der Welt erblickt hat. Der Meinungsartikel von Carlos A. Rack Bernio. Es geht um den Einzug der künstlichen Intelligenz in die Medizin.
Ein unglaublich scharfsinniger Text, finde ich. Der schlägt genau die Brücke zwischen den traumatisierten Ärzten der Nachtschicht und den strengen Regeln der Zulassungsbehörden.
Wie argumentiert er da?
Rack Bernio kritisiert die aktuelle, oft sehr hitzige Debatte um KI in der Medizin als hochgradig paternalistisch.
Paternalistisch? Lass uns das kurz greifbar machen. Er meint damit doch, dass wir, also die Gesellschaft und die Regulierungsorgane, Ärzte und Patienten, im Grunde wie kleine Kinder behandeln, die man vor dieser großen, bösen, unkontrollierbaren Maschine beschützen muss, oder?
Sehr gut zusammengefasst. Die Regulierungsbehörden verhalten sich wie überbesorgte Eltern.
Rick Bernier schreibt, er habe Einblick in interne Risikoauflistungen für medizinische KI-Systeme bekommen.
Und was steht da drin?
Dann geht es um das sogenannte Halluzinieren von KIs, also wenn sie faktenfrei erfinden. Es geht um Algorithmen, die durch einseitige Trainingsdaten bestimmte Patientengruppen diskriminieren, und um Datenschutzbedenken.
Das sind ja alles berechtigte wissenschaftliche Sorgen.
Absolut. Aber Rick Bernier legt den Finger in eine riesige gesellschaftliche Doppelmoral. Wir verlangen von der Maschine eine fehlerfreie Perfektion, die der Mensch nicht im Entferntesten leisten kann.
Er nennt es den blinden Fleck der menschlichen Fehler. Während wir uns Sorgen machen, ob eine KI in 0,001% der Fälle halluziniert, ignorieren wir die Zehntausenden Toten und Verletzten durch menschliche Fehldiagnosen.
Oder durch falsche Medikamentierungen oder simple Übermüdung.
Genau. Diese Fehler passieren jede Nacht, völlig ohne KI. Ein Assistenzarzt um 3 Uhr morgens hat halt kein Ethikgremium neben sich stehen.
Und genau hier entfaltet Rick Bernier's Argumentation ihre größte Kraft. In den Ethikkommissionen wird oft die Sorge geäußert, was passiert, wenn ein Arzt der KI blind vertraut, obwohl das Ergebnis der Maschine offensichtlich falsch ist. Übernimmt der Mensch dann einfach stumpf den Fehler des Algorithmus?
Das ist ja auch eine reale Gefahr, ne?
Schon, aber Rick Bernier zerlegt diese Angst durch einen simplen Blick in die Realität der Krankenhäuser. Er sagt, in der echten klinischen Praxis konkurriert eine KI in den meisten Fällen doch gar nicht mit einer idealen, weltbesten Expertenmeinung aus dem Lehrbuch.
Womit konkurriert sie dann?
Die KI konkurriert mit der bloßen Unwissenheit und Überforderung eines Assistenzarztes, der um 3 Uhr nachts in der Notaufnahme steht, seine 20. Stunde im Dienst absolviert und aus Scham, purer Zeitnot oder der Angst vor dem strengen Oberarzt als inkompetent zu gelten, schlichtweg niemanden mehr um Hilfe bittet.
Da muss man wirklich mal kurz innehalten. Das ist ein kompletter Perspektivenwechsel. Die KI ist also gar nicht der übermächtige Roboter, der den Star-Chirurgen ersetzen soll.
Nein.
Die KI ist der geduldige Co-Pilot für den jungen Assistenzarzt, der sich eben nicht genervt beschwert, wenn man ihn nachts um 3 etwas vermeintliche Dummes fragt.
Genau das ist der Punkt. Ein Arzt, der aus Stolz niemandem um Rat fragt, hätte ohne KI erst recht niemanden gefragt. Mit der KI hat er zumindest eine Chance auf eine zweite Meinung, die keine hierarchischen Konsequenzen hat. Wenn wir das mit dem großen Ganzen in Verbindung bringen, kommen wir zu Rick Bernier's finalem Urteil. Wir stellen in der gesellschaftlichen Debatte schlicht die falsche Frage.
Nämlich?
Wir blockieren Innovationen, indem wir fragen, ist KI fehlerfrei? Und wie können wir jedes noch so kleine Risiko per Gesetz ausschließen? Die einzige ethisch ehrliche Frage müsste aber lauten, ist eine unperfekte KI immer noch signifikant besser als der fehlerhafte Status quo, den wir ohne sie haben?
Und er zieht da auch einen Vergleich zur elektronischen Patientenakte, oder?
Ja, er sagt, die massive Überregulierung von künstlicher Intelligenz aus reiner Angst vor dem Unbekannten, ein Muster, das wir in Deutschland laut Rick Bernier schon bei der elektronischen Patientenakte zelebriert haben, kostet am Ende des Tages genau die Menschenleben, die wir vorgeben zu schützen.
Also, was bedeutet das alles für dich, der diesen Deep Dive gerade verfolgt? Wenn du das nächste Mal eine Arztpraxis betrittst oder vielleicht selbst im Gesundheitssystem arbeitest. Wir haben heute eine ziemliche Reise hinter uns.
Oh ja.
Wir haben gesehen, wie ein winziger Handgriff, wie das Verwechseln von 2 Spritzen, das Leben einer Patientin physisch und das Leben einer jungen Ärztin als Second Victim psychisch zerstören kann. Wir haben verstanden, wie ein System, das sich auf 24-Stunden-Schichten und eine tiefe Kultur der Schuldzuweisung stützt, Fehler fast schon unvermeidlich macht.
Und wir haben den Mechanismus durchleuchtet, wie das juristische Schlachtfeld der Beweislastumkehr ironischerweise genau die Offenheit und Transparenz vernichtet, die Mediziner eigentlich bräuchten, um Schwächen im System durch Meldesysteme wie CIRS zu reparieren.
Und am Ende dieser Kette stehen wir dann vor dieser bizarren, fast schon tragischen Doppelmoral. Wir akzeptieren murrend und stillschweigend eine massiv fehleranfällige Menschlichkeit, die uns durch Erschöpfung und falsche Hierarchien jährlich Zehntausende Existenzen kostet.
Aber eine Maschine, die helfen könnte, blockieren wir.
Genau. Eine unperfekte Maschine, die genau diese Erschöpfung, diese Wissenslücken und diesen falschen Stolz nachts um 3 ausgleichen könnte, die wollen wir aus purer Angst vor dem Neuen mit Bürokratie ersticken. Das bringt mich zu einem Gedanken, den ich dir heute unbedingt zum Weitergrübeln mit auf den Weg geben möchte.
Ich bin gespannt.
Eine Frage, die sich für mich logisch aus all dem ergibt. Stell dir vor, die Entwicklung der Technologie schreitet in diesem Tempo fort. KI-Systeme und Diagnosealgorithmen werden in ein paar Jahren statistisch glasklar und nachweisbar sicherer, präziser und verlässlicher als der durchschnittliche, übermüdete Mensch.
Mhm.
Könnte es dann vor Gericht nicht schon sehr bald als grober Behandlungsfehler gelten, wenn ein Arzt aus falschem Stolz, reiner Gewohnheit oder Skepsis bewusst darauf verzichtet, eine KI als Zweitmeinung hinzuzuziehen? Werden wir in Zukunft vielleicht Ärzte auf Hunderttausende Euro Schmerzensgeld verklagen, einfach nur deshalb, weil sie in einem lebenskritischen Moment nur menschlich waren?
Das ist wirklich ein heftiger Gedanke.
Die perfekte Diagnosemaschine, der fehlerfreie Algorithmus. Vielleicht wird sie ja doch die neue Realität in unseren Krankenhäusern. Nur eben mit ganz anderen ethischen Herausforderungen, als wir es heute gewohnt sind. Danke fürs Zuhören bei unserem Deep Dive. Nimm diese Gedanken mit in deinen Tag. Bis zum nächsten Mal.